Wir haben uns schlau gemacht, wir haben seine Telefonnummer bekommen, er ist nie ans Telefon gegangen. Und dann haben wir ihm ein Video vorbereitet, wir wussten, was seine Probleme sind, so, weil die haben alle, ne, das sind immer die gleichen Probleme. Wir hatten die Lösung, haben ihn im Video präsentiert und da bucht er sich den Termin. Wahnsinn, hatten wir nie mit gerechnet, dass es funktioniert.
Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk und wie immer ist mein Name André Kewe und ich freue mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist, entweder am Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Ja und heute sind wir nicht in meinem regulären HVH-Studio, sondern ich habe mich mal selbst eingeladen beim lieben Johannes Rottmann hier in Hamburg, der nämlich im Bereich Digitalisierung ganz neue, ganz coole Wege geht und ein eigenes Podcast oder Webinar oder Videostudio aufgebaut hat. Und da habe ich mir gesagt, du, das schaue ich mir mal an. Und in dem Zuge sprechen Johannes und ich darüber, wie er es schafft, ein mittlerweile über 100 Jahre altes Unternehmen wirklich in die Moderne zu bringen, welche Wege die da gehen. Super interessant, Videoselling, Webinare, alles irgendwie drin. Von daher springen wir gleich rein. Vielen Dank, Johannes, nochmal für deine Gastfreundschaft und dass ich mich selbst einladen durfte. In diesem Sinne, los geht's. Johannes Rottmann, Handelsvertreter Heroes. Let's go. Ja, moin, Johannes. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Wo bin ich hier eigentlich?
Ja, lieber André, schön, dass du da bist. Du bist hier bei uns in Hamburg-Bahrenfeld und in unserem neuen Studio. Wir haben bei uns quasi in mein Büro rein eine Ecke geopfert, den Schreibtisch etwas verkleinert und dafür dann ein Studio hier eingebaut.
Ja.
Du bist jetzt nicht unser erster Gast, aber einer der ersten Gäste auf jeden Fall.
Okay.
Und es freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Johannes, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Johannes hat Reda Heroes auch schon die eine oder andere Veranstaltung irgendwie mitgemacht und ich verfolge das ja schon durchaus ein bisschen intensiver auch, was ihr so im digitalen Raum macht. Und dann kam ja irgendwie sowas neulich mit Studio und da habe ich gesagt, komm, dann komme ich mal, habe ich mich selbst eingeladen, würde ich immer so sagen. Habe gesagt, dann nehmen wir hier mal eine Podcast-Folge irgendwie auf. Jetzt nehmen wir auf, wir haben gerade eine halbe Stunde ein bisschen technisches Setup, es kommt irgendwie so immer auch dabei, aber cool, dass das jetzt klappt. Ja, unsere erste Aufnahme ist schon ein bisschen her, da haben wir ganz viel über eure Unternehmenshistorie auch gesprochen, über 100 Jahre seid ihr schon unterwegs, du bist in vierter Generation, ich hatte eben das Vergnügen, die dritte Generation, dein Vater auch schon hier kennenzulernen, also Familienunternehmen, irgendwie durch und durch, aber sag doch nochmal eben zwei Takte zu euch, was macht ihr eigentlich und was machst du hier auch ganz genau?
Ja, also mein Name ist Johannes Rottmann, ich bin Geschäftsführer der Erich Rottmann Technik GmbH und seit über 100 Jahren brennen wir für den Vertrieb erklärungsbedürftiger Maschinenbaukomponenten. Das klingt erstmal sehr hochtrabend, erklärungsbedürftige Maschinenbaukomponenten, was sind das? In unserem Fall sind es Produkte wie Pumpen, Wärmeaustauscher, also ganz viel wird es aus dem Thema Antriebstechnik und auch Fluidtechnik. Und das sind halt Produkte, die in der Industrie eingesetzt werden. Und die vertreiben wir an Erstausrüster, aber auch halt an die Endkunden im Ersatzbedarf.
Okay. Und ich hatte gerade das Vergnügen, ich habe gerade so mal diese Maschinen, die kleinen, irgendwie gesehen. Und da kommt der Begriff Hardware ganz anders irgendwie noch zur Bedeutung. Du sagst diese Antriebsgeschichten, was sind das für Teile, was machen die genau?
Genau, also zum Beispiel ist es so, dass wir halt Turbokupplungen nicht nur vertreiben, sondern in erster Linie den Service für die anbieten auch. Hier in unserer Werkstatt, die ich dir ja gerade gezeigt habe. Und das sind halt Antriebe für große Förderbänder zum Beispiel. Man muss sich vorstellen, in so einem Bergwerk, dann wird dann teilweise die Kohle oder auch das Salz mit großen Förderbändern rausgefördert. Die sind sehr lang und brauchen sehr große Antriebsleistung. Und dafür gibt es spezielle Kupplungen, die das Ganze dann halt erst möglich machen, dass das funktioniert. Und diese setzen wir hier in Stand.
Okay.
Und da sind wir schon im Bereich mehrerer Megawatt, was die Antriebsleistung angeht.
Also da muss schon richtig was kommen.
Da muss schon richtig.
Turbokupplung trifft es auch dann.
Der Name ist Programm, genau.
Okay, sehr cool. Und erzähl mal euer Unternehmen, jetzt vierte Generation. Wie ist das Ganze irgendwie gegründet worden? Dein Urgroßvater.
Urgroßvater, genau. Ja, mein Urgroßvater Erich, daher noch der Name Erich Rottmann, hat hier in der Verlängerung der Straße, wo wir jetzt sitzen, damals gegründet, als Ein-Mann-Unternehmen mit dem Vertrieb von Zubehör für Dampfmaschinen. Das ist natürlich eine Branche, die heute so nicht mehr existiert.
Ja, aber das war originär, damit ist es gestartet.
Damit ist es gestartet, genau.
Und als One-Man-Show habe ich hier in dieser Straße, hast du gesagt, hat er damals sein Büro gehabt.
Genau.
Okay. So, und wie ging es dann weiter damit?
Dann ging es weiter natürlich. Mein Großvater hat es dann irgendwann übernommen, ist mit eingestiegen und hat das Ganze dann aufgebaut, dass es halt von einer One-Man-Show größer wurde zu einem größeren Unternehmen.
Ah, okay.
Genau. Und dann kam halt auch mein Vater mit dazu und dann wurde auch sehr relativ schnell eine Servicewerkstatt mit aufgebaut, wo dann Komponenten wie diese Turbokupplung zum Beispiel, die wir halt vertreiben oder damals vertrieben haben, heute leider nicht mehr, repariert werden konnte. Denn das war ein Wunsch der Kunden, dass natürlich ein Service auch vor Ort möglich sein muss.
Ja, verstehe ich. Okay.
Genau. Und dazu kam dann auch noch, dadurch, dass wir Pumpen und Wärmetauscher verkaufen, aber von unterschiedlichen Firmen und manche Kunden halt gerne das Ganze kombiniert haben möchten, wir zudem auch noch einen Aggregatebau dann dazu bekommen haben, wo dann solche Aggregate bei uns hier im Haus gebaut.
Okay.
Und eben hast du schon ein Schätzchen gesehen, was wir gerade surfacen.
Ja.
Das habe ich während meiner Studienzeit hier, habe ich hier halt gejobbt als Schlosser und habe das damals gebaut. Und jetzt, nach 15 Jahren, ist es zum Service wieder hier und es lief bis zum Schluss.
Okay, nicht schlecht. Also deine Zeit, du hast mir ja mal erzählt, du hast ja hier schon einen Hof gefegt. Ja?
Genau.
Also da war eigentlich schon klar, wo die Reise irgendwie hingeht. Dann kam aber das Studium. Und wann bist du wirklich hier eingestiegen?
Ich bin 2011 hier eingestiegen, dann richtig als Ingenieur. Da war ich dann fertig. Hatte also meinen Abschluss an der Schule fertig, hatte meine Ausbildung gemacht zum Mechatroniker, danach Maschinenbau studiert und im Anschluss dann noch Betriebswirtschaft und habe dann hier als erstmal als Ingenieur so für den Servicebereich angefangen, um dann nach ein paar Jahren auch in die Handelsvertretung, in den Vertrieb mit einzutreten.
Okay, also perfekte Voraussetzung. Erstmal, wie gesagt, die ganze Technik, alles zu verstehen. Und 2011, ihr sagtet eben, in diese Immobilie seid ihr auch 2011 reingegangen, wo wir hier heute sind.
Genau, das war so eine mit der ersten Aufgaben, die ich hatte, war natürlich dann den Umzug zu organisieren und mich dann auch durchzusetzen, dass wir in diese Immobilie überhaupt einziehen.
Immobilie muss man jetzt dazu sagen, ich bin hier eben irgendwie auf den Hof gefahren und dachte so, okay, ja, das ist die Immobilie, da sind die seit 100 Jahren auch schon irgendwie drin, aber das ist ja doch ein bisschen anders gekommen. Ihr wart vorher noch woanders in Eimsbüttel, ja, bei mir in der Nachbarschaft von der Schanze, aber das wurde ein bisschen klein, oder was war da der Punkt?
Das größte Problem war, dass halt diese Antriebe, von denen ich gesprochen habe, die sind natürlich groß und schwer. Und die können jetzt nicht mit DHL angeliefert werden, sondern die kommen natürlich auf dem Sattelschlepper dann an. Und wenn man Eimsbüttel kennt, man muss sich vorstellen, sehr urban und dann so ein Sattelschlepper, der vorwärts in eine Straße reinfährt, feststellt, es ist eine Sackgasse. Da braucht man dann 5 Leute und einen halben Tag, um den rückwärts wieder rauszuholen und legt den ganzen Stadtteil lahm, weil kein Auto mehr dann halt reinfahren darf in den Stadtteil, damit der wieder rückwärts rauskommt. Und das wird auf Dauer etwas anstrengend.
Das war ein bisschen anstrengend. Okay, mit so einem 40-Tonner durch Eimsbüttel. Heutzutage ist es mit dem Lastenrad schon schwer, durch Eimsbüttel zu kommen. So will ich es mal irgendwie sagen. Okay. Und dann hast du im Internet, hast du genau diese Immobilie hier gesehen, wo ihr damals ja auch schon, also das absoluter Zufall.
Genau, wir kannten hier das Gelände schon. Das ist, also hier, wir sind hier auf einem Gewerbepark oder einem Gewerbegebiet mitten in Bahrenfeld. Und hier sind sehr viele kleine Handwerksbetriebe, so wie Lackierereien und zum Beispiel auch unser Lackierer, der immer unsere Aggregate lackiert hat, der sitzt hier auf dem Hof und daher kannten wir den und kannten halt auch das Gebäude dann schon von außen und haben das dann sehr schnell im Internet wiedererkannt.
Okay, und dann habt ihr kernsaniert, habt ihr umgebaut und?
Genau, das war hier tatsächlich ursprünglich auch schon eine Maschinenfabrik und die sind hier rausgezogen und dementsprechend war es hier etwas verwohnt. Es sah also sehr industriell aus. Die Wände waren schwarz vor Ruß, weil hier drin Schweißroboter waren oder Schweißautomaten. Und es war halt nicht so schön, wie es heute ist,
sag ich mal. Ich meine, ihr habt jetzt eine gute Aufteilung hier, wenn man hier reinkommt, erstmal in den Werkstattbereich, dann kommt man in den Bürobereich, oder wie nennt ihr es? Bürobereich oder was ist es?
Es ist unser Kontor. Als hanseatisches Traditionsunternehmen ist es natürlich das Kontor und nicht das Büro.
Okay, da merkt man, ich bin doch noch nicht ganz in Hamburg angekommen. Den Begriff hätte ich jetzt noch nicht verwendet, aber okay, schön. Und dann kam es irgendwann dazu, hier Studio aufzubauen und sowas. Aber vielleicht dazu erstmal in einem Moment, weil du bist ja 2011 hier eingestiegen. Also das hast du irgendwie, du hast ja unheimlich viel in den letzten Jahren irgendwie bewegt. Das Thema Digitalisierung ist ja nichts, wo du jetzt sagen würdest, lass mich damit mal in Ruhe. Sondern was waren eigentlich so die ersten Schritte jetzt so, wenn man mal die letzten 15 oder 14 Jahre mal Revue passieren lässt? Wie bist du Step by Step irgendwie vorgegangen, um euch auch mit ja dann ja über 90 Jahren Historie irgendwie digital auch nach vorne zu bringen?
Also die Digitalisierung von den Arbeitsprozessen bei uns, gerade was interne Abläufe angeht, waren schon sehr weit digitalisiert. Das heißt, wir hatten schon bereits ein Dokumentenmanagementsystem im Einsatz, Was natürlich ein ganz großer Schritt ist. Ne? Also allein der Gedanke weg von Papier, dass es nur noch Dokumente gibt, war natürlich ein ganz großer Schritt. Das war aber schon erledigt und dann ein großen Teil, was wir gemacht haben, ist den CDH-Winner. Viele kennen ihn vielleicht noch vom Namen, aber das war so eins der ersten Sachen, wo ich gesagt habe, das müssen wir vielleicht ablösen, weil ein Computerprogramm nur mit Tasten zu bedienen, ist schon herausfordernd, wenn man das nicht kennt.
Also, ja, absolut. Ja,
ne,
ja.
Man muss halt wissen, F4 ist dann ein neuer Auftrag und Alt-3 ist dann den Kunden einfügen. Und ja, das war etwas, mit dem ich nicht zurechtkam und dann gleich dafür gesorgt habe, dass wir ein neues ERP-System bekommen, was wir halt auch dann als CRM-System in damaligen Umfang genutzt haben.
Das war der erste große Schritt. Ging auch nicht von heute auf morgen?
Nein, man kann sich vorstellen, das ist eine Operation am offenen Herzen. So Warenbestände, dadurch, dass wir halt einen Servicebetrieb haben und manche Produkte halt auch als Händler vertreiben mit eigenem Lager, ist es nun mal so, man hat Lagerbestände und laufende Aufträge und das alles zu übernehmen und dann eine neue Struktur zu bilden, war schon herausfordernd.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ganze Thema ist mir nicht ganz so fremd, aber auch so Eigengeschäft abzubilden, das ist natürlich eine andere Komplexität noch irgendwie dabei. Die größte Komplexität, die wir aber oftmals eben auch sehen, wenn du gerade sagst, da gab es ja eine Software vorher, da gab es auch Mitarbeiter vorher schon. Wie war da so der Weg, die Akzeptanz der Mitarbeiter, neue Software, wie lief das so ab?
Die Akzeptanz war zum Glück sehr groß. Es war natürlich so, es gab eingefahrene Wege, wie es gehen muss, aber wir merkten auch, es geht nicht weiter. Das Programm wurde nicht weiterentwickelt und wir hatten große Herausforderungen. Damals war ganz aktuell, dass viele den Einkauf und die Buchhaltung ins Ausland verlegt haben. Und dann brauche ich auf den Belegen drei Adressen. Ich brauche die Belegadresse, die Lieferadresse und noch die Adresse, wo nachher die Rechnung hin muss. Und das konnte das Computerprogramm nicht. Daher war es einfach essentiell, dass es umgesetzt.
Ja, okay, aus dem so, ja, das ist natürlich schon ein wichtiger Treiber dann auch mit dabei. Okay, das verstehe ich. Das ist so das eine Thema CRM, ERP irgendwie so mit dabei gewesen. Erstmal um die Basics, um die Grundlage zu haben, aber damit ist es ja nicht getan. Damit ist ja noch nicht mehr Umsatz, mehr Kundenkontakt oder was auch immer.
Nein, genau, das stimmt. Und gerade Corona hat natürlich viel verändert im Vertrieb, wo man sagen muss, Termine für Besuche zu bekommen, ist ein großes Problem geworden. Und das war für uns eine riesengroße Herausforderung, da irgendwie eine Lösung zu finden. Denn wenn ich es höre, wie früher das Handelsvertretungsgeschäft ablief, ne? Also man spricht ja von den, bei den Handelsvertretern, da gab es früher den berittenen Handelsvertreter.
Ne? Der berittene, ja, ja.
Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst von Detlef Persin, das ist was er immer gerne rumzeigt, ne? Also damals war der Handelsvertreter halt auf seinem Ross unterwegs und hatte seine Haushaltswaren bei sich und ritt halt durch den Regen, durch Matsch und Dreck zum Kunden und präsentierte dort seine Produkte. Und das hat auch mein Urgroßvater so gemacht, das hat mein Großvater so gemacht. Natürlich nicht mehr mit Pferd, sondern man fuhr natürlich von Schornstein zu Schornstein, um es mal ganz einfach zu sagen, von Schornstein zu Schornstein. Und man hat dann auch jemanden, hat einem auch Empfang.
Ja.
So, ne? Und wenn er nicht da war, kann man halt nochmal wieder. Aber man musste nicht im Vorwege so viele Termine absprechen. Und das sind auch Geschichten, die ich noch von meinem Vater kenne, dass es halt in den 80er, 90er Jahren auch noch üblich war.
Okay.
Und dann ging es irgendwann los, dass es gar nicht mehr möglich war, in großen Unternehmen einfach reinzugehen, sondern man brauchte einen Termin, um am Pförtner vorbeizukommen. Und das ging aber noch. Und dann aber nach Corona mit Homeoffice und man hatte sich auch ein bisschen dran gewöhnt, keine Vertreter mehr so häufig zu empfangen, wurde es immer schwerer, dort Termine zu bekommen. Und dann kam irgendwann bei mir die Erleuchtung, vielleicht muss man nicht nur seine internen Geschäftsprozesse digitalisieren, sondern vielleicht ja auch den Vertrieb mit digitalisieren, um halt regelmäßig bei dem Kunden irgendwie aufzutauchen. Und dann hatte ich mich angemeldet für den
Digital Sales Manager.
Digital Sales Manager. Da haben wir uns beide ja auch.
Ja, stimmt, da haben wir uns auch getroffen, ja.
Genau, da hatte ich ganz großes Glück, dass ich einen Lehrgang erwischt hatte, wo wir nur zu dritt drin waren, dementsprechend quasi fast ein Einzelcoaching bekommen habe über einen sehr langen Zeitraum, wie man das Ganze umsetzen kann. Und habe dann da als Abschlussarbeit halt wirklich ein neues Konzept für uns entwickelt, wie wir das Ganze umsetzen können und auch die vertretenen Unternehmen mit ins Boot nehmen können. Wir haben also einen Workshop erarbeitet, den wir dann mit den vertretenen Unternehmen zusammen durchführen und gemeinsam erstmal erörtern, wo wollen wir hin, wer sind unsere Zielkunden, ne, wer ist das Ideal Customer Profile,
die ICP, alles. Ja, ja,
Buyer Persona, diese ganzen Marketing-Begriffe umzusetzen. Ja. Das sind ja eigentlich Begriffe, die man mehr aus dem Marketing setzt. Und da ist es dann überall erst klar geworden, dass Marketing und Vertrieb so ein bisschen verschmelzen muss für das Ganze. Und ein Produkt daraus ist halt unsere Studio-Ecke hier,
Wo
wir jetzt gerade die Aufnahme machen.
Ja.
Da wir zum Beispiel relativ immer häufiger Webinare anbieten.
Ah, okay. Okay.
Um halt überhaupt Kundenkontakte hinzukriegen.
Ja.
Und das wird auch gut angenommen.
Okay, also das ist dann die Webinarstruktur, kommen wir gleich nochmal zu. Aber ihr habt ja auch vorher auch schon andere Sachen gemacht mit eurem Team zusammen, YouTube-Geschichten, kleine Videos. Ihr habt ja viel ausprobiert.
Ja.
Irgendwie, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen DNA oder so, oder? Bei euch, oder wie funktioniert das hier so bei euch?
Wir haben zum Glück ein Team, was da auch Spaß dran
hat. Genau, das meine ich. Das merkt man nämlich auch in dem, was da irgendwie produziert.
Genau, du hast eben schon geguckt. Ich habe auf einmal irgendwie so eine Kamera, so eine Handyhalterung rausgekramt nochmal, mit der man irgendwie super filmen kann. Und wir haben tatsächlich Erklärungsvideos gemacht, auch für die Kunden, wo wir Produkte präsentieren. Und das Ganze aber nicht auf einer Verkaufsebene, sondern mehr auf einer Ebene mit Mehrwert. Denn wir wollen keine Verkaufsshow machen, sondern wir wollen den Kunden natürlich einen Mehrwert bieten, damit er sich das Video auch anschaut.
Ja.
Und haben dann tatsächlich auch zum Beispiel die Reparatur einer Pumpe erklärt, wie der Kunde es selber machen kann. So, dann braucht er uns theoretisch nicht mehr.
Ja.
Aber wir sind natürlich dann, treten mehr als Partner beim Kunden gegenüber auf. Und das wird sehr gut angenommen. Und wir sind überrascht, wie häufig sich die Videos auch angeschaut werden.
Und wie ist das vom Produktionsprozess? Ist da einer schon mal, ich meine, gut, jetzt heute mit Video hat ja jeder ein bisschen irgendwie auch so Erfahrung, aber war das komplett neu für die? Oder gibt es einen Mitarbeiter, der so nach vorne gegangen ist, der gesagt hat, möchte ich irgendwie machen? Oder wie war das?
Ja, wir haben zum Glück einen Mitarbeiter, der da Spaß dran hat.
Ja.
Denn das Film auf der einen Seite macht natürlich Spaß. Und was aber sehr anstrengend ist, ist das Ganze nachher in ein vernünftiges Format zu bekommen. Und das ist etwas, da fehlt mir ein wenig die Geduld für.
Na, verstehe ich.
Und da bin ich sehr froh, dass mein Kollege Otis, der hier bei uns im Service tätig ist, da große Freude dran hat und das dann zusammenbastelt für uns.
Okay. Ja gut, aber es ist ja eine völlig neue Disziplin auch für euch. Euer Kerngeschäft ist eben was anderes.
Ja.
Hier ist dann jetzt auch keiner Marketing ausgebildet oder so. Also ihr habt keine Stellenanzeige geschaltet und ihr sucht einen Social Marketing Manager für Rottmann, sondern alles Learning by Doing.
Ganz genau. Ganz genau. Wir haben jetzt gerade einen Schülerpraktikanten bei uns, der für uns einen TikTok-Kanal aufgebaut hat.
Okay.
Der hat also hier Videos gedreht, die wir jetzt nach und nach halt bei TikTok ausspielen. Und der hatte Versuche mit unseren Vakuumpumpen einfach durchgeführt.
Okay.
Was passiert, wenn ich Bier im Vakuum zum Kochen bringe?
Solche Geschichten. Okay, sehr geil. Und das ist schon gestartet oder kommt erst noch?
Das ist schon gestartet. Wir werden das demnächst auch noch mal ein bisschen promoten, dass wir auch ein paar Zuschauer bekommen für das Ganze. Genau. Und dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. So, ne? Kann ja auch.
Finde ich total spannend. Woher war bei dir immer das schon so gesetzt, diese Neugierde, Dinge neu auszuprobieren, sich mal da ranzuwagen? Oder ist das auch erst so über die letzten Jahre gerade so entstanden?
Nein, das ist natürlich spannend, was Neues auszuprobieren und macht auch viel Spaß. Jetzt bin ich selber mehr der hanseatische Typ und stehe nicht so gerne im Fokus.
Okay.
Jetzt als Unternehmer ist es aber so, dass ich natürlich der bin, der am Ende im Fokus steht, was ich auch gerne mache. Es war für mich aber ein sehr großer Hemmschuh am Anfang zu sagen, jetzt stehe ich hier im Fokus. Und ich musste mir tatsächlich auch erstmal jemanden suchen, der mich ein bisschen coacht, dass ich mich dann auch das traue, mich in ihn.
Wirklich? Okay. Hast du jemanden mit reingenommen als Trainer, als Coach? Hast du gesagt, das ist die Situation?
Ja, ganz genau.
Okay. Wie lief das ab?
Nachdem ich bei dir beim Podcast waren wir uns dann einig, vielleicht müssen wir auch irgendwie mehr mit Video und so machen. Ne? Die Kunden mögen das sehr gerne, weil wir zum Beispiel auch für Angebote oder für die Angebotsverfolgung Videos erstellen.
Mhm.
Und damit man das ein wenig frei machen kann, muss man sich dabei auch wohlfühlen. Und dann habe ich mir eine Trainerin gesucht, die unter anderem auch die Tagesschausprecher trainiert teilweise.
Okay.
Und die hat mir dann ein paar Tipps gegeben, wie ich mich denn besser vorbereiten kann und auch mal die Stimme ein bisschen warm machen, als du eben hier noch rumgebastelt hast. lief ich hier so ein bisschen summend rum und ja, dass man sich ein bisschen wohler fühlt.
Und ich dachte, was summt der hier die ganze Zeit rum? Was, okay, nicht schlecht. Also mit der Trainerin von Ingo Zamperoni und so hast du dich vorbereitet. Ja, ist ja hier in Hamburg, ist ja alles um die Ecke mit dem NDR. Okay, ja, nicht schlecht. Aber finde ich auch total cool, dann zu sagen erstmal, okay, ich will mich da irgendwie verbessern. Ich weiß, das ist nicht gerade meine Stärke, also hole ich mir jemanden irgendwie da rein. Und dann, das waren ja keine, wahrscheinlich war jetzt kein 18-Monats-Training, sondern es sind so ein paar bestimmte Sachen.
Nein, genau. Wir haben uns dann gerade für gewisse Events vorbereitet und dann vor jedem Event quasi ein Training gemacht, wie man sich da vorbereiten kann.
Okay, ja, Hammer. Oh, schön, dass unser Podcast irgendwie so eine Initialzündung dafür auch war. Finde ich nicht schlecht. Und dann sagst du ja gerade so ein bisschen schon so lapidar, so Videos, Angebotsverfolgung. Das heißt also das Thema Video-Selling ist ja auch so eins meiner Lieblingsthemen irgendwie. Das auch da probiert ihr irgendwie rum oder habt ihr schon vollends integriert? Wie sieht das damit aus?
Das haben wir total integriert bei uns schon. Also gerade im Bereich, wenn es komplexere Angebote sind, kommt das super gut bei den Kunden an.
Das heißt, wie konkret? Nicht jeder weiß jetzt, was ich damit meine, auch wenn ich mein Lieblingsthema. Wie läuft es ab? Ich erkläre
es hier mal. Angenommen, du bringst dein Auto in die Werkstatt.
Ja.
So, bringst es zur ATU. Und wenn du wiederkommst, kriegst du einen Kostenvoranschlag am Tresen. Da steht dann drauf, es muss das Öl gewechselt werden und vorne der linke Dämpfer braucht ein neues Modul oder was auch immer. Ich bin jetzt kein Kfz-Experte. Ja. Und dann liest du dir den Kostenvoranschlag durch und sagst, ja, da kann auch sonst was drinstehen, ich verstehe es ja gar nicht. Und von uns würdest du also zu diesem Kostenvoranschlag ein Video bekommen, wo wir mit dir gemeinsam in dem Video einmal durchgehen, welche Position was bedeutet. Und dann teilweise auch Bilder noch in diesem Video zeigen, was denn tatsächlich hier passiert ist und warum das jetzt ausgetauscht werden muss.
Okay.
Oder teilweise sind es auch Angebote aus der Handelsvertretung, wenn die komplexer sind, dass wir das dann nochmal genau durchsprechen und auch nochmal jeden Punkt detailliert durchgehen. Denn manche Angebote sind von etwas schwieriger Lesungsart, sag ich mal. Man weiß gar nicht, was ist jetzt, warum ist das alternativ angeboten oder ähnliches. Da unterstützen wir dann halt mit diesen Videos und haben auch die Möglichkeit halt zu tracken, wann diese Videos angeschaut werden.
Das heißt, ihr arbeitet da auch mit einem bestimmten Tool? Das heißt, ihr nehmt das nicht einfach nur über Teams oder irgendwas auf, sondern mit welchem Tool arbeitet ihr?
Das machen wir nicht mit Teams, aber das ist mit Stream.
Okay.
Das gehört zu Microsoft 365 dazu, das ist damit bei, also quasi mit Teams.
Ja, okay, aber du siehst dann nachher darüber, ist es geöffnet worden, ist es angeschaut worden?
Genau. Ja. Über eine Analyse können wir das sehen.
So, und das ist dann natürlich der Punkt, wenn es angeschaut worden ist, dass man dann rein zufällig zum Hörer nochmal greift und da, oder in einem
so
relativ
ein
kurzen...
Zufall.
So ein Zufall. So ein Zufälle gibt es manchmal.
Ja, das machen wir öfter.
Die Marketingwelt ist doch schon wirklich, naja, ich sag's jetzt nicht, ich find's cool.
Aber auch zum Beispiel in der Kaltakquise setzen wir es ein.
Okay.
Dann teilweise sogar mit der Bitte über einen Buchungslink dann einen Termin bei uns zu buchen.
Das heißt, der kennt dich nicht, du sagst, hallo, ich bin Johannes. Ja,
genau.
Und wir bieten dies und das und so an, wir sind spezialisiert, machen das seit 100 Jahren, vierte Generation, so und so, können wir mal darüber reden oder wir haben jedenfalls eine Lösung für euch.
Genau, wir machen das natürlich nur sehr in der Nische, wir gehen jetzt nicht in die Breite mit, das wäre ein bisschen aufwendig für jeden ein Video zu machen. Es gibt ja auch Tools mit KI, wo man dann den Namen noch in das Video einfügen kann,
ja.
Das hatten wir mal ausprobiert. Das funktioniert nicht so gut, weil es erstens ja meistens nur für den englischen Sprachgebrauch geeignet ist und die Namen dann oftmals nicht richtig rüberkommen. Und zweitens sieht man das auch. Also wenn man da so ein bisschen drauf achtet, merkt man, das ist ja total Quatsch.
Und ihr geht ja jetzt noch nicht in die Masse. Du musst ja jetzt keine 5000 Stück davon rausschicken, sondern die kannst du schon individuell auch produzieren.
Ganz genau. Und oftmals ist es auch so, dass wir uns dann vorher schon über das Unternehmen und deren Probleme informieren. Also es geht wirklich darum, wenn ich genau weiß, den möchte ich ansprechen.
Ja.
Ich habe auch eine richtig gute Geschichte. Da haben wir in einem Stahlwerk. Und wer so Instandhalter im Stahlwerk kennt, der weiß, Digitalisierung ist vielleicht nicht dein größtes Thema. Oftmals sind sie ja auch schon in den 60er Jahren, also sind schon ein bisschen älter, kurz vorm Ruhestand. Und da kamen wir an einen nicht ran. Wir kamen nicht ran. Wir waren vor Ort, er ist nie in seinem Büro gewesen. Wir haben uns schlau gemacht, wir haben seine Telefonnummer bekommen. Er ist nie ans Telefon gegangen. Und dann haben wir ihm ein Video vorbereitet. Wir wussten, was seine Probleme sind, so, weil die haben alle. Ne, das sind immer die gleichen Probleme. Wir hatten die Lösung, haben ihn im Video präsentiert. Und da bucht er sich den Termin.
Okay.
Also wirklich Wahnsinn. Hätten wir nie mitgerechnet, dass es funktioniert. Und das ist so unser Leuchtturm, wie das System funktioniert.
Verstehe ich, richtig cool. Also vorher nie drangekommen, aber dann so einen Impuls gesetzt. Dann auch vielleicht ein bisschen Lucky Shot, dass er sich das dann jetzt eben angeguckt hat. Aber dann, und dann selbst die Terminbuchung über Calendly.
Genau.
Wahnsinn, okay, weil das ist so das Letzte, was ich dann erwarten würde, weil das ist so meine Erfahrung.
Ganz genau.
Manchmal ist es besser, einfach strikte Terminvorschläge zu machen, anstatt über Calendly irgendwie zu gehen. Aber ja, hervorragend. Ja, das ist natürlich, das gibt halt Rückenwind, ne?
Genau, ja. Das gibt einem Rückenwind. Und das haben wir schon ein paar Mal jetzt tatsächlich mit anderen auch durchgezogen und das hat dann auch funktioniert.
Super. Und wie im Bestandskundenbereich oder mit der Angebotsverfolgung, wie sind da so in der Regel, wie ist das Feedback darauf?
Das Feedback ist groß. Also wir haben Kunden, die einfach anrufen und sagen, vielen Dank für das Video. Es war großartig.
Wirklich?
Ja. Und das kommt also bestimmt bei jedem dritten Video, dass wir ein Feedback tatsächlich zu dem Video bekommen.
Ja, das ist stark. Und am Ende des Tages geht es ja immer schön für die Seele. Gewisser Mehrumsatz, hat das einen Effekt irgendwo mit dabei?
Noch nicht, muss ich es leider sagen. Ja, es ist natürlich auch schwer messbar. Ja. Was am gerne ausschlaggebend ist, wir verkaufen nun mal Investitionsprodukte im industriellen Bereich. Da werden wenig auf Emotionen gesetzt, sondern da geht es oftmals tatsächlich darum, ja, am Ende entscheidet der Einkauf. So. Ja. Aber es ist wichtig halt, um erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und es sind sehr lange, sehr langwierige Prozesse oder auch Projekte, das heißt, sie gehen über mehrere Jahre. Und da erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, um in die Budgetplanung zu kommen. Also das Ergebnis können wir jetzt noch gar nicht sehen von dieser Arbeit.
Ja, gut. Und es geht ja auch da Beziehungsaufbau, wie du sagst, Fuß in die Tür, sympathisch rüberzukommen, innovativ rüberzukommen. Also dass nicht sofort der Deal irgendwie darüber gemacht wird. Das wäre ein bisschen komisch, ne? Das lief vorher 100 Jahre auch nicht so.
Nee, genau.
Also wenn sich das so jetzt verändern würde. Nichtsdestotrotz finde ich das auch eine coole Geschichte. Wie lange dauert das so für dich, wenn du sagst, dieses Video eben für ein Angebot, was du hast, das Ganze zu produzieren, bis es rausgehen kann? Also ein bisschen vom Aufwand her mal.
Ja, vom Aufwand sind es 10 bis 15 Minuten. Okay. Das ist noch überschaubar. Ja. Diese Einzelvideos zu Angeboten und Ähnlichem, die werden natürlich nicht geschnitten. Die kriegen keinen Vorspann oder Ähnliches. Die werden einfach, man drückt auf Aufnahme, hat sich vor ein paar Stichpunkte zurechtgelegt, was man erzählen möchte. Und dann läuft das eigentlich von alleine, wenn man es ein paar Mal gemacht hat.
Also eigentlich quick and dirty.
Ganz genau.
So, und dann geht's raus. Und da geht's auch gar nicht darum, dass es high-end produziert ist, sondern einfach, dass man sympathisch rüberkommt. Ja, nicht 3, 4 Schleifen und noch irgendwie einen Schnitt oder so, macht es in der Regel auch nicht besser, sondern eigentlich one take und los geht's.
Ja, es ist meistens auch der erste Take, selbst wenn man 2, 3 macht. Es ist beim ersten Mal, es ist immer am besten.
Ja. Kann das jeder eigentlich?
Sowas? Wenn man es mag, ja.
Aber man muss es ein bisschen mögen, aber auch da kann man hinkommen.
Da kann man hinkommen, genau. Man muss es entweder oft genug machen, bis man sich daran gewöhnt hat, sich selbst zu sehen und selbst zu hören, was finde ich heute immer noch sehr unangenehm ist. Aber
machst du aber gut.
Ja, danke. kann jeder theoretisch machen.
Ja, das ist ja oftmals einfach mein Credo oder mein Argument. Ein Argument ist es nicht, aber jeder Handelsvertreter, der irgendwie länger als 2 Jahre im Business irgendwie ist offensichtlich nicht ganz so schlecht und ist in der analogen Welt super unterwegs, hat einen super Auftritt, weil sonst würde ich keinen Fuß in die Tür bekommen, sonst würde ich kein Produkt, irgendwie keine Dienstleistung an den Mann bringen, würde keinen Cent Provision verdienen. Also das kriege ich also hin. Ich kann ja reden, ich habe einen guten Auftritt. Und jetzt ist es ja eigentlich nur daran, diesen Auftritt aus der analogen Welt in die digitale Welt zu überführen, mit allen geilen Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Aber trotzdem, ich kenne ja auch viele bei den Heroes, die immer noch so ein bisschen sagen, ja, ist noch nicht so mein Terrain, vielleicht weil ich im anderen Bereich zu stark bin und dann glaube, da gibt es jetzt einen Abfall. Also ist vielleicht ein bisschen meine Hypothese dabei, aber ich glaube, sich da hinzubewegen ist schon ein wichtiger Weg, weil ja, ihr kommt halt nicht mehr so viel nach draußen oder der ein oder andere will ja auch gar nicht mehr so viel draußen unterwegs sein, sondern das Ganze eher ein bisschen reduzieren und andere Wege halt eben finden.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist denn das jetzt so? Wie viel bist du eigentlich draußen unterwegs oder wie ist da so ein Mix?
Also ich bin ungefähr 1 bis 2 Mal die Woche unterwegs, mit unterschiedlich ausgeprägter Anzahl an Besuchen natürlich, je nachdem, wie weit man reisen muss oder auch wie viele Besuche man überhaupt zusammenbekommt.
Okay.
Das ist so das Ziel. Ich bin natürlich lieber unterwegs, als im Büro zu sitzen und diese digitalen Tools dazu bearbeiten. Da bin ich lieber vor Ort beim Kunden.
Ja.
Genau, wir so versuchen halt, dass das Digitale dem Analogen dient. Denn das Ziel ist immer noch, den Kunden vor Ort zu besuchen, um ein Vertrauen aufzubauen.
Definitiv. Aber ich glaube, genau dieser Mix macht es dann ja irgendwie aus dem Digitalen und aus dem Persönlichen. Ich hatte neulich irgendwie im Podcast mal gehört mit dem ehemaligen COO von Würth, die halt über die letzten 10 Jahre genau nämlich das Digitale damit reingebracht haben. Und Würth ist ja, muss ich euch ja alles nichts erzählen, ist ja eben die Vertriebsmaschine durch und durch. Und was die dann nochmal für einen Uplift gehabt haben, dadurch, dass auch der Vertriebler nochmal digital richtig gut supported wird, ist halt der Wahnsinn. Und ich glaube, das kann man im kleinen Leben auch so umsetzen. Aber kommen wir nochmal auf das Thema so Webinare. Deswegen ja hier auch so das Studio. Dann habt ihr euch überlegt, so Webinare mit euren Vertretungen so gemeinsam als Baustein. Und wie waren dann so die ersten Schritte? Weil eine Sache hat ja nicht so geklappt, da war ich auch schuld dran.
Also, was heißt nicht so gut geklappt? Also, so wie wir angefangen haben, da haben wir uns erstmal eine gute Webcam für 80 Euro gekauft und haben gedacht, jetzt sind wir groß dabei. Und dann haben wir ein vertretenes Unternehmen eingeladen und haben hier gemeinsam ein Webinar abgehalten. Wir beide im weißen Hemd vor weißer Wand. Man sah also nur einen Kopf, also so einen fliegenden Kopf. Und das war nicht schlecht, sag ich mal. Inhaltlich hat man uns sehr viel Mühe gegeben. Wir hatten da schon so Ansteckmikrofone uns besorgt, dass es wenigstens der Ton einigermaßen klar rüberkam, aber es war sehr ausbaufähig. Und dann hat es uns ja den Tipp gegeben mit dem Studio Streep in.
Genau, es gibt ein Studio bei mir auch um die Ecke, wo wir immer den HVH Live Talk machen. Also es ist so Plug and Play, da setzt man sich eigentlich rein, da sind die Kameras sind irgendwie fertig und bei uns läuft das dann immer gut. Bei euch hat da irgendwie technisch was nicht so richtig geklappt.
Genau, da hatten wir dann ein Live-Webinar, nachdem wir die ersten halt mit dieser fliegenden Kopfversion gemacht hatten, dort eins gemacht, hatten dort auch dann einen hochkarätigen Gast eingeladen, so aus der Branche. Und es funktionierte nicht und es lief nicht. Diese Webinar-Software und die Mikrofone ließen sich nicht verbinden. Und es sollte um 11 losgehen. Wir waren irgendwie um 10 da. Um 10:45 wurde ich langsam nervös. Um 11:05 fing ich an zu schwitzen. Und ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. Um 10:50 oder 11:05 lief dann irgendwas zumindest. Und wir saßen alle da, klatschen das geschwitzt. Und stotterten uns nur noch ein zurecht, weil wir so im Stress waren mit der Aufnahme.
Okay.
Ansonsten ist das Studio super. Also wir haben dort auch
Videos. Viele Grüße an Axel.
Wir haben das Videos produziert. Das macht auch super Spaß mit. Also mit so einer Profi-Ausstattung, das ist ja noch mal was anderes, ne? Das hat also wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben da sehr viele Videos gemacht, auch so kurze Erklärvideos und so. Dafür hat das wirklich Spaß gemacht.
Ja, aber Webinar und dann auch noch live kann ich durchaus verstehen. Auch wir haben ja bei unserem Live-Talk und dann geht es um 18 Uhr irgendwie los. Und ja, wir sind schon eine Stunde vor. Mittlerweile wissen wir auch, wie alles läuft. Aber auch die ersten ein, zwei Mal habe ich da auch so gesessen. Dachte, das ist eben technisch nochmal, da können Sachen eben dazwischen kommen. Total nachvollziehbar. Blöde Situation dann auch, aber lernt man halt eben auch raus. Und dann hast du gesagt, okay, wir wollen aber an diesen Webinaren weiter festhalten.
Genau.
Aber wir müssen irgendwas eben verändern.
Genau. Und daraufhin haben wir dann angefangen, hier eine Videoecke einzurichten. Das ist jetzt auch die Version 3.
Okay.
Zuerst haben wir es mit Vorhängen versucht, dass wir hier einfach Vorhänge aufhängen. Man sieht noch die Gardinenstangen, also nicht in den Videos, aber du siehst sie, genau. Das sah nicht gut aus. Dann haben wir angefangen, hier zu streichen. Und dann haben wir irgendwann noch diese Holzpaneele hinten angeklebt und diesen Tisch besorgt. Und das jetzt sind wir einigermaßen glücklich damit.
Okay, und dann haben wir vom Setting, wir haben 2 Kameras jetzt hier dabei. Wir haben noch eine dritte für uns heute aufgestellt. Ein bisschen Licht mit dabei, ein Tisch, hier ein bisschen Licht. Das heißt, overall invest, wie viel? Circa.
Also, die Kameras haben wir gebraucht, bei eBay gekauft.
Okay.
Die Mikrofone kosten natürlich irgendwie ein bisschen Geld. Es sind, ich sag mal, unter 2.000 Euro.
Unter 2.000 Euro.
Die man in sowas investiert, genau.
Ja.
Das Teuerste ist nachher das Zubehör. Man braucht 1 Million verschiedene Kabel, Adapter und Sammelgeschichten. Und das ist das, was nachher das Ganze dann so kompliziert macht.
Ja. Aber gut, das ist einmal jetzt investiert, das ist einmal aufgebaut. Und in der Regel ist es auch, außer wenn ich jetzt hier reinkomme, weil wir noch mit einer anderen Software und sowas produzieren, aber sonst steht das für euch alles. Also du machst es eben an, der Gast setzt sich hier hin und dann kann es eigentlich losgehen.
Genau, dann haben wir noch von Elgato, gibt es so Touch, sind die so Knopf?
Stream Deck,
so heißt es, Stream Deck, genau, ja. Wo man dann zwischen den Kameras hin und her schalten kann, so quasi blind, indem man da auf ein paar Tasten drückt. Das haben wir normalerweise noch da stehen, dass wir dann auch, wenn wir zum Beispiel Videoaufnahmen machen, jetzt mit einem Gast, am Ende nicht so viel selber schneiden müssen, sondern schon während der Aufnahme hin und her schalten können.
Ja, okay. Und ihr produziert dann mit OBS und sowas damit?
Genau, mit OBS.
Bist du da schnell mit klargekommen? Oder wie bist du da reingekommen in die Software?
Ja, ich sag mal so, wir können damit aufzeichnen. Ja.
Ja.
Und es kann bestimmt noch mehr.
Es kann mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr, aber ich bin da auch so an so einem gewissen Punkt bei OBS, dann bin ich da auch raus, da habe ich dann Pascal und Co., die das eben machen. Aber auch das ist eine kostenlose Software, muss man dazu sagen, OBS geschrieben, kann man einfach mal ausprobieren. Gibt es auch Millionen Tutorials auf YouTube, wie man da eben reinkommt. Also auch eine coole Möglichkeit, um hochwertige Webinare, Präsentationen, alles Mögliche irgendwie zu machen. Man kann verschiedene Szenen da reinschneiden, verschiedene Ausschnitte. Das kann relativ schnell schon sehr, sehr gut aussehen. Muss man auch dazu sagen.
Genau, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass es halt wirklich eine Profi-Software ja ist. Es ist ja wirklich wie ein Fernsehstudio. Und man kann damit halt noch viel mehr machen als mit so einem Teams-Call oder ähnlichen. Sondern es ist wirklich, die Möglichkeiten sind unendlich. Und gerade dadurch, dass man auch dieses Streamdesk da anschließen kann und so, hat uns das wirklich sehr geholfen.
Cool. Wie ist denn so die Resonanz, wenn ihr die Webinare jetzt macht mit euren Partnern, erstmal mit den vertretenen Unternehmen? Wie reagieren die darauf? Finden die das cool? Oder was ist so das Feedback, was die so geben?
Also das Feedback von denen ist natürlich, wenn man mit dem Ganzen ankommt erstmal und vorstellt, was man da vorhat. So, das ist ja noch nicht so verbreitet bei uns in der Branche. Dann sagen sie, ja, das wollen wir auch schon lange machen. Finden wir super, dass ihr das macht. Freuen wir uns drüber. So, okay. Machen dann auch gerne mit.
Ja. Okay, also das ist kein Problem, die Leute zu bekommen.
Nein, das ist kein Problem, die Leute zu bekommen. Man muss sich manchmal ein wenig überreden, dann auch mitzumachen, vor die Kamera zu treten, weil die haben ja schon meistens mehr zu erzählen als wir dann so und können auch ein bisschen tieferen Einblick geben. Und die haben dann in der Regel sind dann sehr gut vorbereitet und können dann wirklich den Kunden auch Mehrwert liefern dann während dieses.
Okay, also ich gehe das mal im Kopf so für mich durch. Gästemanagement, check. Technik, check. Aber dann geht es ja bei Webinaren, die größte Herausforderung ist ja, man möchte ja nicht nur eigentlich eine Person so im Gegenüber haben, sondern auch Leute haben, die irgendwie beim Webinar teilnehmen oder im Nachgang sich das eben anschauen. Also so Gästeakquise. Wie geht ihr da so vor oder was gab es bislang, was gibt es für Herausforderungen? Weil das ist eine never-ending Story.
Es ist die größte Herausforderung. Also hat uns nicht so schwer vorgestellt, Zuschauer zu finden. Und für die ersten Webinare hatten wir 3 bis 5 Zuschauer. Und inzwischen sind wir schon bei 50 Anmeldungen zumindest und dann so zwischen 30 und 35 Zuschauer.
Das ist aber stark.
Das ist schon wirklich stark, wo wir auch wirklich sagen müssen, oha, jetzt haben wir
also so 60, 70%.
Ja.
Das ist super. Irgendwie dabei. Und dann im Nachgang gibt ihr eine Wiederholung und sowas noch an die Leute?
Genau.
An alle angemeldeten Teilnehmer?
Genau. Für die angemeldeten Teilnehmer, je nachdem, ob sie da waren oder nicht, kriegen sie unterschiedlich hinterher nochmal von unserem E-Mail-Marketing dann eine Anschreiben.
Okay.
Mit dem entsprechenden, ja, mit der Danksagung, dass sie da waren und dem Link zu dem Video oder halt auch, schade, dass sie nicht da waren dann.
Cool. Und wie geht ihr konkret vor, um die Gäste zu bekommen? Ist es über E-Mail-Marketing?
Genau, über E-Mail-Marketing.
LinkedIn, was machst du?
Über E-Mail-Marketing in der Regel machen wir das, dass wir wirklich dann die Kunden, für die das interessant ist, anschreiben. Und dazu laden wir dann über LinkedIn nochmal dann in Akquiseform die ein, die wir nicht kennen.
Okay.
Wo wir keinen E-Mail-Kontakt haben zu denen. Und auch die nicht in unserer E-Mail-Liste drin haben, die nicht den Newsletter abonniert haben, die werden dann bei LinkedIn nochmal direkt angesprochen.
Okay, und dann habt ihr das Webinar, dann habt ihr also jemanden da sitzen von einer eurer Vertretungen. Ihr redet dezidiert über ein Thema, über ein Produkt, wie auch immer. Und dann im After-Sales oder in der Nachbearbeitung, wie geht's dann weiter?
Genau, das wird dann einmal verarbeitet durch unser E-Mail-Marketing, dass sie dann nochmal eine Erinnerung bekommen. Und dann ist es auch so, dass wir auch hinterher noch eine Q&A-Runde haben, dass wir dann eine Fragerunde haben,
okay,
die auch angenommen wird, wo wir auch überrascht sind, dass also wirklich dann auch die Zeit, die halbe Stunde teilweise ausgefüllt ist mit Fragen. Und gerade die noch Fragen hatten, sprechen wir dann persönlich im Nachgang nochmal an, ob es da noch Fragen zu gibt, ob wir da noch was abklären können. Und die anderen, die sprechen wir natürlich auch dementsprechend an, wenn wir sie noch nicht so gut kennen. Also meistens ist es so, dass wir dass es dann doch mehr Kundenbindung ist als Akquise.
Okay.
Aber da gerade, wo wir im Akquisebereich unterwegs sind und zusätzlich oder neue Zuschauer finden können, die sprechen wir im Nachgang natürlich nochmal an, weil da scheinen wir ja irgendwas getroffen zu haben, was sie interessiert.
Ja.
Versuchen da sofort vorbeizukommen.
Okay, ja, finde ich cooler Ansatz. Und ihr lernt halt stetig mit dazu, ne?
Ja.
Durch jedes Webinar, man lernt ja irgendwie immer.
Genau. Und es ist aber mehr Arbeit, als wir uns vorgestellt haben, müssen wir auch sagen. Also gerade dieses Kundenmanagement dabei, also Zuschauer zu bekommen, das war doch etwas, was wir total unterschätzt haben.
Okay.
Und wo viel Arbeit reingeht.
Okay. Aber schön, dass es jetzt alles so, dass es irgendwie läuft und dass ihr es weiter, dass ihr etabliert habt und dass es eben weitergeht.
Ja.
Wie geht's denn überhaupt weiter? Für euch mit dem ganzen Digitalen, was schwebt ihr so vor?
Also mir schwebt, man spricht ja heute vom Digital Sales Room, dass wir also wirklich dann kundenbezogen, gibt es ja auch schon Anbieter für die digitale Sales Räume oder Rooms, wie man es jetzt aussprechen möchte, zur Verfügung stellen, dass wir dann zum Beispiel im Nachgang zu einem Gespräch, im Follow-up nochmal mit der E-Mail einen Link zu einem persönlichen digitalen Sales-Raum zur Verfügung stellen möchten.
Okay, das ist so der nächste Schritt.
Das ist so der nächste Schritt, um halt auch Synergien besser nutzen zu können unter den Produkten, dass man jetzt nicht nur erwähnt hat, pass auf, wir haben auch nicht nur die Hydraulikpumpe, sondern auch den passenden Wärmeaustauscher dazu, dass man dann im Nachgang noch einmal die Informationen dann auch nochmal zur Verfügung stellt und dann halt auch sehen kann, weil das in der Regel ja getrackt ist, was macht er in seinem Sales Room, was schaut er sich da an.
Okay, ja, auch eine spannende Thematik, einfach den nächsten Schritt damit auch irgendwie so zu gehen, das mal nach vorne. Aber weil wir jetzt gleich auch mit der Zeit ein bisschen schon so durch sind, drei Fragen habe ich noch an dich. Und zwar die erste Frage ist jetzt mal mit deinen ganzen Learnings aus den letzten, 2011 bist du eingestiegen, wir sind jetzt 2025, also die letzten 14 Jahre. Was hättest du eigentlich gerne vor 14 Jahren schon gewusst, was du jetzt in der Zeit irgendwie hart gelernt hast? Welche drei Dinge sind das?
Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Das ist so ein ganz großer Erkenntnis, muss ich sagen, dass man sich da nicht unterkriegen lässt. Das ist ganz wichtig. Dann, ich hatte eine ganz blöde Erfahrung, als ich angefangen habe. Da war ich halt Ende 20 und rief beim Kunden an und habe ihm was erklärt. Und er fing am Telefon an, wissen Sie was, wenigstens haben Sie Ahnung. Und hier rief neulich ein Vertreter an. Der war irgendwie 30 oder so, was will der mir denn erzählen? Und ich saß da mit 27 und dachte nur, oh mein Gott, ich kann ja nie wieder zum Kunden fahren, mich nimmt ja keiner ernst.
Ah, okay.
Learning, doch tun sie, war nur einer dabei, der das halt vielleicht falsch in den Hals bekommen hat.
Ja, okay, verstehe.
Und das dritte Learning ist, es wird schon, also es geht weiter, egal was passiert, es wird irgendwie immer weitergehen.
Ist aber eigentlich vom Hanseaten mehr rheinländische Mentalität, ne? Ja. Da hätten wir immer Jutje Jange. Ja, also. Ja. Von daher. Aber auch da ist sicherlich was dran. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dafür. Vorletzte Frage. Von einem Hamburger zum anderen Hamburger. Sag doch mal für alle unsere Heroes, die sonst hier mal unterwegs sind, ein Restaurant-Tipp. Wo sollte man hingehen? Aus deiner Sicht. Was empfiehlst du?
Hier nebenan, du hast es eben schon gesehen, Il Cortile. Also ein Italiener. Es ist wie ein Kurzurlaub in Italien. Also es herrscht da einfach eine italienische Kultur, ein Flair. Das Essen ist bombastisch. Es war früher ein Geheimtipp, weil das hier bei uns halt auf diesem Gewerbehof so versteckt.
Wo ich sage, das findet keiner.
Findet keiner. Inzwischen kennt es leider die ganze Nachbarschaft. Und es ist inzwischen etwas schwieriger, einen Tisch zu finden.
Okay.
Aber die haben einen fantastischen Mittagstisch.
Okay, cool.
Kann ich nur empfehlen. Also wir sitzen hier direkt an der A7, wenn man vom Elbtunnel im Stau steht, abfahren zu Il Cortile und dann Mittagessen.
Kurz bei Johannes auch klingeln, hier ins Studio eben reingehen, was aufnehmen. Sehr cool. Letzte Frage, wen sollen wir eigentlich mal einladen nochmal in diesem Podcast? Hast du eine Empfehlung für uns?
Also ich habe ja schon angesprochen, Thema Marketing, wird ja von OMR vielleicht mal jemanden, der mal so richtig ein bisschen in Marketing mal so ein bisschen auf den Punkt bringt.
Lieber Philipp Westermeier, ich sag's jetzt nochmal, du musst endlich hier reinkommen. Ja, genau. Alles klar. Lieber Johannes, vielen, vielen Dank erstmal für eure Gastfreundschaft. Hat mich super gefreut, hier zu sein. Total spannend, wie man so Tradition und Moderne irgendwie miteinander verbindet. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei und werde das weiter beobachten. Vielen Dank.
Danke, André. Schön, dass du da warst.
So, und wie sagen wir in Hamburg immer? In Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.